Herr Jesus, es möchte kein Tag vergehen, ohne dass wir uns das bewusst machen. Wir sind hier, weil deine Gnade uns wirklich ergriffen hat. Das ist ein ganz tiefes Geheimnis, wir wissen das. Wir wollen auch immer das bewusst machen, wenn wir etwa hören, wie andere dem Islam verfallen oder anderen Religionen, die sich anstrengen, die sich mühen und die das ja ganz ehrlich meinen. Wir wollen uns bewusst machen, Herr, es ist deine Gnade, die uns eigentlich davor bewahrt hat, sodass wir uns fallen lassen dürfen in deine Gnade, wo andere sich anstrengen müssen und mit beiden Händen festhalten müssen an Gesetzen und an allen möglichen von Erfüllungen, die es da gibt. Welch eine Gnade! Ich danke dir jetzt auch für diesen letzten Tag, wo wir noch beieinander sind. Ich möchte heute Morgen noch einmal hier dich ganz herzlich bitten, dass du es schenkst, dass diese Stunden gefüllt sind, von dir gefüllt sind, so gefüllt sind, dass wir bereichert nach Hause gehen und dass vielleicht da und dort manch einer eine ganz neue Situation antrifft, wenn er nach Hause kommt, weil du ihm im Innersten eine neue Beziehung gegeben hast zu den alten Verhältnissen. Amen.
Liebe Geschwister, Sie sind ja am Ende Ihrer Rüstzeit jetzt. Ich bin noch gerade dazu gekommen, zum Ende. Durchblick im Zeitgeschehen. Ihr könnt jetzt fragen, wie viel mehr Durchblick haben Sie durch diese Rüstzeit nun gewinnen können? Durchblick im Zeitgeschehen. Das dürfte sich dann auch auswirken, anderen zu helfen. Ich bin froh, dass das Buch noch gekommen ist. Hat sich wirklich der Verlag noch angestrengt, speziell hier für Langensteinbacher Höhe. Durchblick zum Zeitgeschehen. Zum Zeitgeschehen gehört, dass wir den Islam haben in der ganzen Welt und jetzt auch in Deutschland. Und dass er ein starkes Geschehen in der gesamten Gesellschaft ist. Bei uns am Anfang, woanders schon seit Jahrhunderten. In Europa durchaus auch schon, lange, im Balkan, ist er durchaus drin und macht sich neu bemerkbar. Auch in anderen Ländern Europas. Bei uns nun in der Weise, wie er heute da ist. Und das geht jetzt auch im Blick auf den Islam, dieses Zeitgeschehen, dass wir auch hier einen Durchblick haben. Und dieses Buch gibt einen Einblick und Durchblick und deshalb ist es sehr wenig geschätzt von Muslimen selbst, die eben erkennen, hier wird der Islam erkannt. Deshalb auch der Kampf gegen diese Frau, gegen das Buch. Und ich merke das in meinem Forum, im Gesprächsforum. Das ist einerseits ein Kampf, andererseits aber von daher Fragen, nachdem sie merken, worum es im Islam geht. Sehen Sie, und da sind wir jetzt bei dem, was uns angehen muss. Das ist eine Religion der Macht. Es gibt andere religiöse Erscheinungen heute, weniger der Macht, als, ich möchte sie mal nennen, sanfter Verführung. Sanfter Verführung, das sehr stark vom Osten hereinkommt, Buddhismus, und hineinwirkt in das, was heute so allgemein genannt wird, New Age, Esoterik. Ich weiß, damit haben Sie als alte Leute wenig zu tun. Wenn Sie näher hineinschauen in unsere junge Generation, da merken Sie, dass die mit diesen Erscheinungen sehr viel zu tun haben. Und das wäre unsere Pflicht als Eltern und Großeltern, hierum Bescheid zu wissen. Und einen Durchblick zu haben, um dann helfen zu können. Nicht um verurteilen zu können, sondern um helfen zu können. Denn das kommt ja alles bei uns rein, weil hier in Deutschland ein Vakuum ist. Das Christsein ist raus. Und das kommt hier rein. Islam, Buddhismus, Esoterik und all diese Erscheinungen, die zum Teil auftreten als eine neue Religiosität in einem Land, in einem Volk, das, wie man so sagt, säkular, weltlich, also unreligiös geworden ist. Am deutlichsten sehen Sie das in der früheren DDR, mit der wir nun wieder vereinigt sind, zu einem Deutschland, zu dem Deutschland, wie es da ist. Und ich gehe immer, wenn ich einer meiner Söhne besuche, in Bielefeld, in die dort große Buchhandlung, Phoenix Buchhandlung, und interessiere mich, was ist jetzt wieder an Literatur da, und gehe dann in die Ecke, das ist eine große, wo also religiöse Bücher, Hilfen zur Lebensbewältigung und so weiter zu finden sind. Und da merke ich deutlich die Entwicklung. Vor einigen Jahren gab es immerhin noch eine verhältnismäßig große Abteilung christlich-theologischer Bücher, die es heute zu einem kleinen paar Regalen zusammengeschrumpft. Und was man darin findet, ist auch nicht gerade das, was ich empfehlen kann. Daneben Religionen hat von Jahr zu Jahr zugenommen, Islam und alles, was so an Religionen bei uns zu finden ist. Daneben eine direkt dazu auch deklarierte Abteilung Esoterik. Das sind x Regale voll mit diesen Büchern. Und nun war es gerade so, dass vorher eine meiner Enkelinnen mich gefragt hat, Opa, ich bin da jetzt in Berührung gekommen bei uns in der Schule, bei mir in der Klasse, bei meiner Lehrerin, die mir Unterricht in Musik gibt, und zwar so, dass ich zu ihr kommen kann. Und jetzt fand ich auf ihrem Tisch eine Flasche mit Flüssigkeit, die fiel mir auf. Rot. Und unten war es grün. Rot, grün. Meine Enkelin dachte, das hat doch wohl nichts mit Rot, Grün, mit Politik zu tun. Nein, nein, sagt die Lehrerin etwas geheimnisvoll, das hat mit Gott zu tun. Wieso? Ja, das ist Aura Soma. Soma, der Körper, und Aura, das hilft dem Körper, wenn es ihm wehtut, wenn er was hat, wenn du Kopfschmerzen hast, und nimmst diese Flasche und lässt die Flüssigkeit, den Geist aus der Flüssigkeit in dir wirken, dann gehen die Kopfschmerzen weg. Nun war der Dings meine Enkelin, da merkt man doch, aus welchem Haus sie kommt, etwas skeptisch geworden. Und, zuständig ist denn der Opa. Und Opa, du musst mir sagen, was ist Aura Soma? Ich habe mich dann fündig gemacht im Internet. Aura Soma, eine Sekte rüber von England nach Deutschland. Und ich suchte also nach Aura Soma unter Esoterik, da in dieser großen Buchhandlung, und finde ein dickes Buch, Aura Soma. Aha, und ja, was ist das? Es geht um Farben, rot-grün, grün-rot und andere Farben und ihre Wirkung, und dass eine geistige Wirkung aus den Farben ausgeht, vor allen Dingen aus dem Farbenspiel. Und deshalb haben sie hier rot-grün in einer Flüssigkeit, aber oben rot und unten grün. Und das wirkt auf den Leib, auf den Soma, auf den Leib, auf den Körper. Und dann steht da, und dieser Geist aus diesen Flaschen hat schon vielen in aller Welt zur Heilung verholfen. Angekommen bei einer Lehrerin, sehr geschätzt von ihren Schülern, in der Realschule, in der meine Enkelin Schülerin ist. Kein Einzelfall. Jetzt gucke ich ein bisschen weiter, ist da sogar eine Abteilung Hexen. Aha, ich finde nämlich überall Hexen heute. Im Auto, und jetzt war ich in einer Wohnung, da hing da eine Hexe und da eine Hexe. Ja, da sagte ich so, mein Sohn war dabei, also auch das noch, Hexen. Und da stand eine nette, aufgeschlossene Dame neben mir. Wieso Hexen? Sind ganz normale Menschen, sagt sie. Waren wir gleich im Gespräch. Ich sage, ja, womit hat das denn zu tun? Hat das auch etwas mit Religion zu tun? Vielleicht mit Christus, mit Jesus? Nein, nicht mit Jesus, eher schon mit Buddha, sagt sie. Aha. Ja, ich sage, wieso? Ja, ich kann Ihnen auch noch nicht so viel sagen. Ich bin aber auf einer Hexenakademie, aber erst im mittleren Semester. Ich will noch Hexenmeisterin werden. Eine ganz normale, hübsche Dame neben mir, die sich also aufrichtet, dass ich aufgeregt war über Hexen. Was sage ich Ihnen damit? Das alles ist eben nicht mehr zum Lachen. Früher konnte man vielleicht darüber lachen. Sondern das ist etwas, was als Kraft und Macht, als Geist, als irgendwelche geistigen Kräfte bei uns ins Volk hineinwirkt und eben gerade in den Schulen, in der Jugend und in den Jugendgruppen drin ist. Und wenn Sie denken, was die heute alles so mitbekommen aus den Schulen, was sie denn zu Hause auch anbringen sollen, die Eltern sind ganz begeistert, weil auf einmal die Kinder daraufhin ansprechen und irgendwie sogar einen positiven Einfluss auf die Kinder ausüben. Also wird das auch von den Eltern sanktioniert. Das ist unsere Gesellschaft. Sehen Sie, und das ist nun der dritte Vortrag, den Sie von mir noch zu hören haben, nämlich in unserer Gesellschaft, da soll doch die Gemeinde Jesu mit drin sein. Denn das ist ihr Auftrag. Wenn sie da nicht mit drin ist, dann erfüllt sie ihre Aufgabe nicht in dieser Welt. Dann könnte sie auf eine einsame Insel gehen oder gleich in den Himmel, aber das lässt also Gott nicht zu. Sondern er hat sie hier und er will sie mitten in der Gesellschaft haben. Aber als etwas, was ich mal Kontrastgesellschaft nennen möchte, so dass der Unterschied deutlich wird in der Gesellschaft, dass auch in der Gesellschaft noch eine Gemeinschaft ist, die sich sehr wohl weiß in der Gesellschaft. Wir leben ja von ihr, wir kaufen ja bei ihr und wir verkaufen. Und wir können ja ohne die Gesellschaft nicht leben. Wir sind natürlich drin. Wir haben auch drin zu sein. Aber als eine Kontrastgemeinschaft, in der etwas deutlich wird, was in der Gesellschaft sonst nicht mehr zu finden ist. Darum geht's jetzt. Der Jesus hat eine Endzeitrede gehalten oder mehrere sogar und die sind uns überliefert in den Evangelien und aus ihr jetzt ein Wort. Wenn Sie die Bibel aufschauen, Matthäus 24, da finden Sie von Jesus gesagt die ganze Heilsgeschichte anfangend mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, was denn bald, nachdem das Jesus gesagt hat, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben in Jerusalem, oben am Tempelberg, der Tempel muss weg, der geht weg, der wird weg sein. Und bis heute ist er noch nicht wieder da. Aber dafür sind auf diesem Berge zwei andere Tempel, das ist die Oma-Moschee und sogenannte Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee und die jetzige Intifada, der jetzige Kampf von palästinensischer Seite gegen Israel geht unter dieser Bezeichnung Al-Aqsa-Aufstand, Al-Aqsa-Intifada. Denn, und das sagt Jesus, nein, hier bleibt kein Stein auf dem anderen vom jüdischen Tempel. Und Jerusalem bleibt unter den Nationen zertreten, sagt er dann wieder in seiner Endzeitrede gegen Ende, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Das bedeutet aber, dass die Zeiten der Nationen gefüllt sein sollen, damit, dass ihnen das Evangelium, ja, was von Jerusalem ausgegangen ist, aber doch nicht angenommen worden ist, weitergeht durch die Nationen, bis die Fülle der Nationen erreicht ist und dann auch wieder nach Jerusalem zurückkommt und noch ganz Israel gerettet wird. Das ist das, was zusammengefasst gesagt ist, in der Endzeitrede, in den Endzeitreden Jesu. Und dann verschweigt er nicht, dass in dieser Zeit, wie lange sie immer auch dauert, sein werden Kriege, Kriegsgeschrei, Katastrophen, Angst, Verführungen, Auftreten von Antichristen, antichristlichen Bewegungen, bis schließlich der Antichrist kommt und sein Reich aufrichten wird. Und dann ist es zu Ende. Nein, sondern er kommt. Und wer schon sieht, wie es anfängt, bittet der Hebel seiner Häupter empor, denn die Erlösung kommt. Und das ist die andere Gesellschaft in der Gesellschaft, die um diesen Erlöser weiß und dass er kommt und diese lebendige Hoffnung in eine sterbende Gesellschaft hineinzusagen und zu zeigen hat. Darum geht's. Dazu ist nötig, dass wir eben die Zeit geschehen sehen nicht nur, sondern erkennen, durchblicken und was in ihnen zum Ausdruck kommt. Etwa auf der Seite der Religionen, Islam, Buddhismus, Esoterik. Auf anderen Gebieten, überall, bis in die Wirtschaft hinein, was sich da heute tut bei all den Fusionen, bei all diesen Machtgebilden wirtschaftlicher Art, die immer mehr Macht gewinnen und bei all dem, was ich jetzt im Internet erlebe, insofern ist das für mich gut, nur ich rate Ihnen nicht, gehen Sie ins Internet, wenn Sie nicht wissen, was Sie damit anfangen sollen, sondern vielleicht nur Ihre Zeit vertreiben. Dann bitte lassen Sie die Finger davon. Das Internet ist sehr verführerisch, aber ich gebrauche es. Und Gott sei Dank, ich habe da drin das Evangelium. Und dazu können wir es gebrauchen. Dass es dann an Leute rankommt, die sonst es nicht bekommen würden und jetzt sogar meine lieben Muslime, die also in meine Homepage, in meine Forum hineinkommen und nicht wieder rauskommen. Sie wollten nicht da rein, sie wollten in einer Homepage ihresgleichen und lesen deutsche Muslime. Ja, das sind wir ja. Also, aber jetzt sind sie bei mir und das ist auch richtig. Sehen Sie, und darum geht's mit diesem Buch und deshalb nehmen Sie bitte dieses Buch mit, wenn Sie es selbst lesen, wenn Sie es abends anfangen, können Sie gar nicht mehr schlafen, bis Sie es ausgelesen haben, können Sie ruhig ausprobieren. Vor allen Dingen aber möchte ich es Ihnen empfehlen, mitzugeben, es tut mir leid, dass es ein bisschen kostet, ich kann es Ihnen ja auch schenken, aber das wollen Sie ja nicht haben. dass Sie es weitergeben, bitte, und jetzt bitte ich Sie, lassen Sie kein Buch hier liegen, nicht wegen des Buchlands hier, der kann auch noch sonst existieren, sondern damit Sie es weitergeben. Die jungen Leute brauchen das und die geben es wieder weiter. Meine Bücher werden ganz besonders, wenn es mal junge Leute sind, an andere wieder weitergegeben. Und das ist gut, dass die Beine bekommen, die Bücher. Und deshalb noch eins zu diesem Buch, dann sehen Sie wieder Zeitgeschehen und reingucken. Ich kenne einen Perser, einen aus dem Iran, von Teheran, einen Wissenschaftler, der in Deutschland studiert hat, sehr deutschfreundlich geworden ist und der hat das Buch gelesen. Er kann nun gut Deutsch, er ist Muslim, darf auch gar nichts anderes sein, sonst ist im Auftrag der Regierung tätig als Wissenschaftler. Liest das Buch, ist total angesprochen durch das Buch, übersetzt die Exkurse ins Persische. Darf natürlich keiner wissen, dass er das ist, sonst rollt sein Kopf. Aber so kommt das dann rein. Sehen Sie, das ist Mission. Und bitte nehmen Sie das doch von hier mit. Für sich selbst können Sie als alte Leute vielleicht nicht mehr so sehr viel damit anfangen, aber bitte treten Sie nicht einfach ab. Seien Sie noch da für die junge Generation. Ich merke das, wie meine jungen Leute, die Studenten sagen, wie gut, dass wir unseren Senior noch haben, unseren Opa noch haben, weil der uns aus seinen vielen Erfahrungen durch die ganzen Jahrzehnte hindurch so viel vermitteln kann und uns hilft, heute hinter die Zeitgeschehen zu schauen, um sie richtig beurteilen zu können. Dazu sollten Sie da sein. Dann haben Sie noch einen Daseinszweck heute. Sonst könnten Sie abgetreten sein. Der Herr hätte Sie geholt, dann wären Sie schon da, wo es natürlich bei weitem viel besser ist. Aber das ist noch nicht da für Sie. Für mich ja auch nicht, sehen Sie. Ich werde noch meinen 86. Geburtstag haben. Aber das ist Gottes Sache. Wie lange noch? Nun sagt der Jesus in seiner Endzeitrede etwas Entscheidendes an einem bestimmten Punkt. Nämlich, wo er angelangt ist, im Zustand der Gesellschaft von heute. Und da ist interessant, was er sagt. Nehmen Sie die Bibel, schlagen Sie auf, Matthäus 24, Vers 12 bis 13. Das ist es, genau das ist es, damit trifft Jesus das, worin wir uns heute befinden, wenn wir uns in dieser Gesellschaft heute befinden. Da heißt es in Matthäus 24, Vers 12 bis 14. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Das heißt also, weil nach Gott nur noch so wenig gefragt wird oder überhaupt nicht, dass die Gebote Gottes einfach nicht mehr gelten. Zustand der Gesellschaft heute. Und zwar nimmt das dann über. Das heißt, es kommt gewissermaßen zur Regierung. Überhand. Die Hand der Gesetzlosigkeit jetzt über alles. Durch Mehrheitsbeschluss kommen heute Gesetze zustande, die geradezu blasphemisch sind. Also dem Geboten Gottes widersprechen. Und der Grund steht doch dahinter, weil die Liebe der meisten erkaltet. Die Liebe, das ist ja das Gebot, das Doppelgebot. Liebe Gott und deinen Nächsten, auch den Muslim. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder anders gesagt, habe Achtung vor Gott, denn echte Liebe hat Achtung. Anerkennt die Würde des anderen, die Würde des Menschen, auch die Würde der Schöpfung, die Würde der Tiere, die Würde der Pflanzen, weil es von Gott geschaffen ist, weil es irgendwie deutlich macht, das ist der Schöpfer. Manchmal freuen wir uns ja so daran, wenn wir so in der Schöpfung merken, wie schön sie ist. Wie erhaben sie ist, oh Gott. Und da gibt es auch Lieder entsprechend. Da können wir uns freuen. Und die Freude ist dann echt und gut, wenn wir uns dann freuen, unseres Gottes, der das alles geschaffen hat. Sehen Sie, so, das ist vorbei. Ist in der Gesellschaft nicht mehr drin. Die gehen ja auch achtlos vorbei. Nein, nein, wenn schon, dann müssen sie irgendwo weit hinaus. Und FIFA ist dieser ganze Tourismus noch mit Sex verbunden. Sextourismus, das ist eins der übelsten, was es gibt. Aber so ist es. Wenn man es zu Hause nicht so machen kann, dann kann man es wenigstens draußen so machen. Und die Muslime draußen sehen das, was die früheren angeblichen Christen heute in ihren Landen als Touristen tun. Begreifen Sie das? Da müssen wir dahinter schauen. Und da muss sofort der Finger, den ich auf Sie zeige, zu mir zurück. Das ist meine Gesellschaft. Die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit, die Missachtung Gottes, nicht als Atheismus, Atheisten gibt es wenig. Da empört sich meine Hautärztin, Atheistin bin ich nicht, dazu habe ich die Natur viel zu lieb. Also das Empfinden hat sie wenigstens noch, ein Naturempfinden. Aber als sie aufmerksam war, sind ja auch ein schönes Naturkind, so wie Sie, ein schönes Naturkind. Haben Sie schon mal Ihren Schöpfer gedankt? Da, ja, Sie ja. Aber das hatte sie noch nicht, Schöpfer. Und da ist sie ans Nachdenken gekommen. Und da ist sie dahinter gekommen, dass ich etwas habe, was sie nicht hat. Ich habe gefragt, was ist das denn? Ewigkeit. Da, die ist den Leuten weg. Ewigkeit. Das ist die Gesellschaft, in der wir uns heute befinden. Ist Ihnen das klar? Wenn die Gesellschaft mehr im Lichte, im Lichte, das kann dann auch Scheinwerferlicht der Ewigkeit sich bewegen würde, wie vieles anders wäre. Ja? Offensichtlich bin ich ihr hierzu etwas wie eine Kontrastgesellschaft. Denn ich habe ja Ewigkeit und sie hat sie nicht. Da ist der Kontrast. Das stellt also Jesus hier fest. Das ist die Zeit, das ist dann diese Gesellschaft im Laufe der Heilsgeschichte. Ist immer noch im Laufe der Heilsgeschichte. Gott macht weiter Geschichte. Dass die Gesetzlosigkeit, dass die Gottlosigkeit, die Missachtung Gottes und das heißt ganz praktisch seiner Gebote überhand nimmt. Zur Macht kommt. Zur Macht kommt. Und kann dann alles machen. Sie, und das ist die Machtgesellschaft von heute. Mit einer Macht ist noch eine andere Frage, ob sie das so hat, aber mit einer Machtregierung. Und jetzt kommt das ganz Schlimme mit einer Machtwissenschaft, die alles macht, was ihr möglich ist. weil die Liebe der meisten erkaltet. Das ist die eine Feststellung, die Jesus macht. Aber jetzt kommt es, die andere Feststellung. Vers, wo sind wir? Welcher Vers kommt jetzt? 13. Also scheuen Sie nicht die 13, das sind wir jetzt. Naja, läuft eine schwarze Katze über den Weg und die Frau stoppt. Was ist denn nun los? Da kann ich also nicht weitergehen. Ach, heute ist ja auch 13. Nein, Vers 13. Wer aber ausharrt, wer ist denn hier gemeint? Wer durchhält, bis wohin? Bis ans Ende, bis ans Ziel. Heilsgeschichtliches Ziel. Der wird errettet. Der kommt ja dann mit ans Ziel. Und das ist allemal Rettung, Erlösung. Wenn ihr seht, wie das anfängt zu geschehen, hebt eure Haupterhebung, eure Lösung naht. Lasst diese Erlösung nicht aus eurem Blickfeld kommen. Die Ewigkeit, die Erlösung. In Ewigkeit, ewiges Leben jetzt schon haben, was dann durchhält, weil es ewiges Leben ist. Ihr aber, das könnte ich sagen, die ihr wiedergeboren seid, zu dieser lebendigen Hoffnung, Ewigkeitshoffnung, die in euch lebt, ja, haltet durch, haltet damit durch in dieser Gesellschaft. Steht da nicht, geht aus der Gesellschaft raus. Das haben sich so manche gedacht. Ich bin ganz fromm, also gehe ich aus der Gesellschaft raus. Nein, dann seid ihr eben nicht ganz fromm. Dann verleuchtet ihr in der Gesellschaft euer ewiges Leben. Sondern wollt es nur leben, irgendwie abseits von der Gesellschaft, sodass die Gesellschaft nichts davon hat. Nein, wer da durchhält in dieser Gesellschaft, heute, hier, im Beruf, im Ruhestand, wie ihr, der Ruhestand ist nicht dazu da, dass ihr euch zurückzieht aus der Gesellschaft, gewissermaßen für sie nicht mehr da seid, sondern euer ruhiges Leben, frommes Leben ruhig genießt. Nein, wir bleiben im Dienst, wenn ich bekehrt bin von all diesen Götzen zu Gott, dem lebendigen Wahren. Gott, um ihm zu dienen und so den Sohn Jesus, den Erlöser, zu erwarten. Das ist es. Und das bleibt, bis ich hier meine Augen schließe und sie dann wieder öffne und die ganze Herrlichkeit sehen darf, an die ich jetzt schon glaube. Denn Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die ganze Schöpfung, wenn sie seufzt, wenn sie seufzt, wenn sie in Geburtswehen liegt, ja, das heißt, in den Wehen, schließlich noch Presswehen, furchtbare Katastrophen, aber am Ende wird das Neue geboren. Und wer in Christus ist, in dem ist schon das Neue da. Er gehört schon zu dieser neuen Welt, zu dieser neuen Schöpfung. Und es klingt schon in ihm, siehe, ich mache alles, alles, alles neu. Nicht nur so etwas, alles neu. Denn er ist der Gott aller, er ist der Schöpfer, er ist der Lebendige, ist der Wahre, der Wirkliche. Das lebt in mir. So habe ich Ewigkeit. Denn mein Gott geht nicht unter. Der ist, wenn ich ihn habe, dann gehe ich auch nicht unter. Dann habe ich ihn und habe Ewigkeit. Sieh, das in einer flüchtigen Gesellschaft, die nur im Heute lebt und von ihrer Lust lebt und im Luststreben zugrunde geht. Merkt ihr was? Die da durchhalten in dieser Gesellschaft, die kommen ans Ziel. Die haben es ständig in sich. Ja, wenn das auch alles geschieht. Und wenn das auch schlimmer wird. Und es wird schlimmer, das sage ich Ihnen hier. Es wird schlimmer. Auch noch zu unseren Zeiten, wenn wir noch ein paar Jahre leben sollten. Es wird schlimmer, von einem Jahr zum anderen. Es ist überhaupt nicht verheißen, dass wir ein leichtes Leben haben. Sehen Sie sich das Leben der Leute in der Bibel an. War das leicht? Nein. Das kann ins Martyrium gehen. Ist das leicht? Nein. Scheue ich das? Ja. Und jetzt kommt der Unterschied. In der Welt habt ihr Angst. Ich auch. Aber Sie, ich habe die Welt überwunden, also brauche ich nicht feige werden. Das ist der Unterschied. Den habe ich im Krieg kennengelernt. Angst hatten wir alle. Und die einen waren feige. Was haben sie gemacht? Sich selbst einen Schuss beigebracht. Ich habe das erlebt, um herauszukommen. Versteht ihr? Als Verwundete. Sich selbst verwundet. Und so viele machen das im übertragenen Sinne, um da rauszukommen. Flucht in die Krankheit gibt es. Flucht in, Flucht in, Flucht in. Können es nicht aushalten in dieser Gesellschaft, in den Zeiterscheinungen und fliehen da heraus. Das Schlimmste ist dies. Ich sehe das für das Allerschlimmste. Da wird Leben geboren. Gott gibt das Leben. Sicher, der Mann ist beteiligt durch Zeugung. Die Frau ist beteiligt durch Empfangen und durch die Schwangerschaft und geboren werden. Aber sie nimmt das Leben nicht an. Sie treibt ab. Das ist in meinen Augen, wenn ich das versuche vom Schöpfer, vom Gott her zu sehen, das Allerschlimmste. Und das geschieht heute in der Gesellschaft millionenfach im Mutterleibe. Mutterleib ist für den Menschen, der da wird, die höchste Geborgenheit. So hat Gott das eingerichtet. Und früher sprachen die Frauen nicht, ich habe ein Kind in meinem Bauch. Wo denn? Nein, unter meinem Herzen. Und das Kind nahm schon an den Herzschlägen der Mutter teil. Und unser Junge, der mit 7,5 Jahren durch Verkehrsunfall abgerufen wurde, wir wissen es beim Herrn, der glaubte schon, hing sehr an seiner Mutter und umgekehrt auch sie an ihm. Und eines Tages fragte er mal seine Mutter, er war noch so ein kleiner Junge, aber er lebte kräftig, Bursche, richtig. Ach, er liebte auch seine Mutter. Mama, wie lange war ich unter deinem Herzen? Sind Sie auch schon mal so gefragt worden von Ihrem Bub? Ihr Mütter? Doch sicher. Irgendwie in irgendeiner Weise doch. Haben Sie ihm nie erzählt, dass der so lange unter Ihrem Herzen war? Oh. Was haben Sie im Verkehr mit dem Kleinen gehabt, dass er unter Ihrem Herzen war? Haben Sie mit ihm gesprochen? Pränataler Umgang, pränatale Kommunikation. Wo das nicht mehr gekannt ist, da ist auch Leben nicht mehr gekannt. Und die Väter? Ja, zeugen konnten sie. Mit Genuss. Aber dann das Leben annehmen, ist doch lästig. Kommt uns gerade jetzt nicht richtig. Stell dir mal vor, meine Karriere. Und jetzt bringen wir es wirklich fest, fertig. Täglich, tausendfach, aus der von Gott, dem Kind, dem neuen Leben gegebenen Geborgenheit, im Mutterleib, unter dem Herzen der Mutter, es rauszuwerfen. Und zwar in einer Weise, dass das der schlimmste Mord ist, den wir uns vorstellen können. Denn das Kind wird im Mutterleibe zerätzt, zersägt, klein gemacht, weil es durch die kleine Öffnung dann ja raus muss. Ja, man ist aber dennoch human dabei, nämlich man erfindet immer mehr Mittel, um das leicht zu machen. Versteht ihr? Das ist doch wenigstens gut, ja? Das ist noch schlimmer, weil man es dann noch leichter macht, dieses Verbrechen am Leben zu verbringen. Die Medien tun natürlich alles, was sie irren können, um das überhaupt schön zu reden. Und was ich feststelle ist, dass ebenso wenig wie im Dritten Reich die Kirche schrie, als das Dritte Reich millionenfach die Juden umbrachte, Leben. Heute aus der Kirche raus geschrien wird, im Blick auf dieses Unrecht, wenn wir das einmal sehen, mit den Augen Gottes. Wer aber durchhält, auch die Wehen der Schwangerschaft, sie sich die Presswehen der Schwangerschaft, der nimmt dies Leben in Empfang. Und dank Gott nimmt es aus Gottes Hand. Da lösen sich auch all die Probleme, die zweifellos oft da sind heute, die wir nicht verschweigen dürfen, sodass wir hier auch helfen müssen. Helfen statt töten. Das ist, was mich gepackt hat. Da war ich schon in meinen 70er Jahren und ich von Gemeinde zu Gemeinde gegangen bin, mit Lichtbildvorträgen gezeigt, was hier geschieht, wenn. Aber gleichzeitig, wir müssen helfen, nicht wieder mit Finger auf andere zeigen, sondern helfen. Es kommt ja irgendwo her, dass das gemacht wird. Das sind ja manchmal Verzweiflungsakte, die da vollzogen werden. Und ich weiß aus der Seelsorge, diese Frauen werden das nie los, weil es ja doch Schuld ist, weil es ja doch Sünde ist. Und die beißt. Und wenn es das wenigstens noch ist, dass sie dann einsehen und Vergebung empfangen, können sie doch wieder weiterleben. Und sonst leben sie mit der Schuld bis zum Sterben und du hast mir ein Menschenkind gemordet. Jetzt, wer aber hier durchhält, und jetzt könnte ich vieles andere mehr nennen, der wird errettet werden. Das heißt, er kommt zum Ziel. Und der kann auf diesem Wege andere mitnehmen. Wenn er nicht in der Gesellschaft ist, kann er auch die Leute aus der Gesellschaft nicht mitnehmen. Wenn er sich so absondert, wenn er weg ist, wenn er einen pietistischen Frömmigkeitszirkel bildet, aber es gibt auch andere, nicht nur pietistische. Aber dann kommt ein weiteres Wort, was Jesus sagt. Jetzt sind wir in Vers 14. Wie heißt das? Sehen Sie, wenn man das jetzt direkt danach liest, dann merkt man auf einmal, worum es geht. Da steht nämlich, und, bitte, nicht aber, sondern und, wer liest es denn mal? Ganz laut und als ein Zeugnis gegen sich selbst und sagt, ab heute werde ich auch hier mitmachen. Bitte.
Und das wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen.
Wer predigt denn da? Wer verkündigt denn da? Bitte?
Wir.
In diesem Zusammenhang, wer?
Israel, weil das Predigt vom Reich heißt, denke ich.
Ach, Kinder. Sehen Sie, da ist jetzt
das
wieder.
Das ist genau das.
Es ist genau wieder das. Hier wird wieder nicht durchgeschaut. Entschuldige, ich verstehe das. Sie sind nicht die Einzigen. Sie sind Vertreter einer ganzen Gesellschaft, aber einer anderen Gesellschaft. Nein. Wenn die Bibel und wenn dieses Wort für uns gilt, dann gilt das für uns. Dass es für Israel gilt, ist selbstverständlich. Wem sagt das, Herr Jesus? Den Jüngern. Wer sind die Jünger? Die kommenden Apostel. Was machen die? Die gehen hinaus in die Welt. Und was tun sie da? Das Evangelium verkündigen. Natürlich vom Reich. Es geht immer um die Herrschaft Gottes. Das ist das Evangelium Jesu Christi. Aber das ist eine Sache für sich. Das hätte ja dann hier auch noch reingemusst, um durchzuschauen. Aber da sind Decken vor unseren Augen. Die sind ganz furchtbar schwer von den Frommen zu durchschauen, denn so müssen sie erst weggenommen werden. Die kann man nicht durchschauen. Die muss man wegnehmen. Und ich sehe sogar, dass hier zum Teil Buße getan werden muss. Aber das ist, können Sie mich privat fragen. Privat ist es aber nicht. Nein, wer ist hier gemeint? Wenn Sie das Vorhergehende auf sich wirken lassen, dann kann ja wohl nicht der nächste Satz nur für Israel sein, sondern Für uns. Also, okay. Das heißt also, das sagt Jesus in diesen Zustand der Gesellschaft heute hinein, und der ist ähnlich in der ganzen Welt. Heute ist es global. Das ist ja mit ein Zeichen der Zeit, die Globalität. Auch dahinter gucken, was die bedeutet. Die macht sich einerseits der Teufel zunichte, nutze, aber wer auch? Wir. Nämlich jetzt können wir das Evangelium global, überall hinbringen. Darüber aber nicht vergessen, dass es in die Gesellschaft selbst hinein muss. Bei uns hier. Wisst ihr, ein Missionar wird nicht dadurch einer, dass er sich früher ins Schiff setzte und dann irgendwo in Ostafrika landete und jetzt das Evangelium dorthin brachte, sondern er war es und dann konnte es auch dahin bringen. Oder er war es nicht, dann war er fehl am Platz. Missionar, das solltest du und ich sein, wenn wir Jesus haben. Dann können wir nicht anders, dann müssen wir sogar diesen Jesus, der die einzige Rettung ist, auch in der Gesellschaft, heute und hier, den anderen nahe bringen. Das geht nur durch Tuchfühlung. Wenn ich die meide, ach, zu diesen Leuten, zu dem Nachbarn, dann bin ich kein Missionar. Bin ich unfähig zum Missionar. Ich weiß das von einem unserer Missionare, der war auf dem Schiff nach China damals, schon so sehr früh. Und das war ein chinesisches Schiff und da war so richtig der chinesische Geruch drauf, Knoblauch und noch was. Und er war so sehr ästhetisch, dieser künftige Missionar. Und dann merkte er, dass seine Liebe zu den Chinesen, den er durch Jesus nahebringt, wo er sich fast umschlug in etwas, die mag ich nicht, diese Chinesen. Die mag ich nicht, diese Leute, hören Sie, die mag ich nicht. Wissen Sie, wen Sie nicht mögen? Und dann können Sie auch nicht ein Missionar für ihn sein. Da ist er vor Gott getreten, auf die Knie auf diesem Schiff und hat Buße getan, Herr. Gib mir die Liebe zu den Chinesen, so wie sie sind, auch mit diesem, er meinte Gestank. Nein, das ist Geruch. Die haben eben einen anderen Geruch als wir. Warum soll sie den nicht haben? Dann hat Gott ihm eine Liebe zu diesen Chinesen gegeben. Er hat sich sogar nachher Zopf angebunden. Und das Gesicht färbte sich zu ihm sogar ein bisschen gelb. Der war auf einmal ein Chinese, und durch ihn sind zig Gemeinden in China entstanden, die heute noch leben und weitergehen. Das ist Mission. Verstehen Sie? Ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Was muss da überwunden werden? Wenn wir dieses Evangelium haben, ist das auch gar nicht schwer zu verstehen, dass das alle brauchen. Aber es muss überwunden werden, wenn wir dann auch hingehen zu unserem Nächsten. Wenn wir dann auch die Muslime bei uns so annehmen. Wenn wir sogar uns kümmern um die in der Esoterik Gefangenen, die sind gefangen, jungen Menschen. Was muss da bei uns überwunden werden? Frag doch mal, was muss bei dir überwunden werden, damit du jetzt mal richtig positiv zu dem hingehst, den du gar nicht magst. Könnten Sie mir kurz sagen, worin Ihr eigenes Ich besteht? Wo Sie merken, das müsste ich überwinden.
Der eigene Wille, der nach Gott fragt, sondern seine eigene Wünsche verwirklichen.
Jetzt sagen Sie etwas, was also bei uns Christen zu finden ist, oder nicht? Schimpfen wir nicht dauernd über diesen Trend der Selbstverwirklichung? Bei Frauen, endlich mal Frauen werden, merken gar nicht, wie sie sehr dann ihr Frauentum verlieren, sodass die Männer sich jetzt erst recht nicht mehr mögen. Haben Sie schon gemerkt? Müsste ich mal so mit richtigen Feministen unterhalten. Mittlerweile merken die, wie sich selbst schaden dadurch. Aber nur, das ist eine andere Sache. Was finde ich also bei mir selbst? Was ich ja beim anderen auch finde und in der Gesellschaft finde und ich verurteile. Nur bei mir selbst verurteile ich es vielleicht nicht. Nämlich was? Ich-Sucht. Keine Liebe. Ne? Und in einer Weise dann doch Gottlosigkeit. Und in einer Weise dann doch Gesetzlosigkeit. Nur in einer frommen Weise. Das ist das Gefährliche. Da sind wir eigentlich an dem Punkt. Wir wollen ja gleich das Mahl feiern. Bruder, was drücken wir denn damit aus?
Mit dem Mahl.
Was drücken wir damit auf, wenn wir gleich das Mahl feiern? Weiter. Bitte? Weiter. Wisst ihr, was die Mahlfeier bedeutet? Eigentlich eine ständige Wiederholung dessen, was sie in der Taufe zum Ausdruck gebracht haben, nämlich was? Was feiern wir, wenn wir das Mahl feiern? Die Gemeinschaft des Leibes und des Blutes Jesu Christi. Und für wen ist das Blut geflossen? Ich kenne nichts Schöneres, Erhabeneres, zugleich aber auch Verpflichtenderes als eine echte Feier des Mahles des Herrn. Und ich habe das kürzlich so stark nochmal erlebt bei mir in meiner Gemeinde in Wiedenest. Und das stand mir vor Augen, eine Tagung, die wir in Wiedenest hatten, kurz danach, des Arbeitskreises für Missiologie, also für Mission. Und da waren so die leitenden Leute zusammen. Und das ist auch noch ein Kind der Arbeitsgemeinschaft Evangelikale Mission, die ich 1969 habe gründen können, weil die evangelikalen Missionen wirklich zusammenbringen. Und sie kamen auch, das war das Wunder. Das andere Wunder geschah, dass sie auch geblieben sind. Und das dritte Wunder, was wir immer noch sehen, sie haben sich gemehrt seitdem. Und daraus ist viel hervorgegangen, wo ich dann auch zum Teil initiativ beteiligt sein konnte. Ja, aber nun erlebt die Mission heute Kreuzfeuer von allen Seiten. Und ich hatte eine geistige Besinnung. Ach, wie sagt man? Kann man die machen? Kann man die vorbringen? Ich sollte ein Wort zur geistigen Besinnung sagen. Bei der Mahlfeier wurde mir einmal etwas deutlich. Das kann ja schon die Überleitung sein. Der Bruder, der dann über Brot und Kelch dankte, sodass es dann ausgeteilt wird unter die Teilnehmer an dieser Mahlfeier. Jeder seinen Teil von diesem einen Brot nimmt, jeder seinen Schluck von diesem einen Kelch trinkt. Der sagte, lasst uns jetzt erstmal noch singen, zünde an dein Feuer in meinem Herzen mir. Mahlfeier, zünde an dein Feuer. Das ging mir durch Herz und Sinn. Hat mir das gesungen, tritt der Bruder nach vorne an den Abendmahlstisch. Ja, und nun wollen wir danken für das Brot, für diese Gemeinschaft des Leibes des Christus. Wer gehört denn alle dazu? Für diese Gemeinschaft des Blutes des Christus. Für wen ist es denn alle geflossen? Und dann sagt er, aber ich will nicht alleine danken. Es ist eine Gemeinschaftsfeier. Bitte, dankt! Alle standen auf. Hier dankte einer, doch dankte einer, doch dankte einer. Eine Frau dankte. Das ging mir noch besonders ins Herz. Eigentlich nicht, weil es eine Frau war, sondern sie dankte aus ihrer Krankheit heraus. Dass doch sie Gott bei sich hatte und sie jetzt an dieser Mahlfeier teilnehmen kann. Dass sie gewissermaßen mit ihrer Krankheit hineinkam und sich freute und Aufrichtung empfing durch diese Gemeinschaft des Leibes des Christus und die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Und alle sagten laut Amen. Und da war mir auf einmal klar, das ist ja Sünde an dein Feuer. Das ist ja das Feuer vom Kreuz. Vom Kreuz. Und das ist die Lösung für das Dilemma, wenn es denn eins ist, in der Weltmission heute, die im Kreuzfeuer steht, der Kritik, der Gegnerschaft. Nein, Feuer vom Kreuz in die Mission heute. Genau das meint Jesus, wenn er auffordert, die Leute heute in dieser Gesellschaft durchzuhalten, Feuer dazu zu haben, den Geist. Das ist keine Schwärmerei, sondern das ist Kraft, in der wir widerstehen können, durchhalten können, Presswehen erdulden können, weil es um das Leben geht, das geboren wird. Das ist keine Schwärmerei. Das sind keine Fans, keine Jesus-Fans. Sondern das sind die, die das Evangelium im Herzen haben, das Feuer vom Kreuz, die mitgekreuzigt sind, dann aber auch wissen, mit auferweckt sind zu neuem Leben und dieses neue Leben haben. Und das behalten sie nicht für sich, sondern das geben sie weiter. Durchblick im Zeitgeschehen, Durchblick bei uns in der Gemeinde, Durchblick bei mir selbst, um dann frei zu sein für diesen Auftrag, hinzugehen. Und Sie können sich selbst erproben, dann sind Sie ein Missionar, wenn Sie gerade zu dem hingehen können, den Sie nicht mögen. Amen.